Wir sind im Kolosserbrief unterwegs und Rudi ermutigte uns am letzten Sonntag, für den alles überragenden Christus zu leben und ihn sichtbar zu machen durch unseren Wandel. Und dort knüpft mein Predigttext heute nahtlos an. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, Kolosser 2, die Verse 6 bis 15. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch den eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, indem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, indem ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. In den 1990er Jahren war Jordan Belfort die Ikone der Wall Street. Er war ein knallharter Börsenhai, eiskalter Betrüger und feierwütiger Junkie. Mit 26 war er bereits Multimillionär. Als ihm seine Geldgeschäfte nicht mehr den nötigen Kick gaben, versuchte der junge Wall Street-Baron es mit schnellen Autos, Frauen und Drogen. Er feierte wie ein Rockstar und lebte wie ein König. Mit 36 landete er im Gefängnis, doch ausgerechnet sein tiefer Fall rettete ihm schlussendlich das Leben. Diese wahre Begebenheit wurde verfilmt mit Leonardo DiCaprio und vielleicht hat jemand den Film gesehen, Der Wolf der Wall Street. Und obwohl die Dekadenz und letztlich die Nichtigkeit eines solchen Lebens im Film sehr deutlich zum Tragen kommen, ist es, glaube ich, genau solch ein Leben oder zumindest so ein ähnliches Leben, was viele unserer Zeitgenossen, und ich weiß ja nicht, wer vielleicht auch von uns zumindest im Traum daran denkt, für ein überragendes Leben zu halten. Ein Leben in Saus und Braus. Keine finanziellen Sorgen mehr. Alles, aber auch wirklich alles, kann man sich leisten. Freiheiten, wobei ich einschränkend sagen muss, vermeintliche, scheinbare Freiheiten ohne Ende. Paulus skizziert uns einen völlig anderen Weg, den er in einem seiner anderen Briefe im Galaterbrief folgendermaßen beschreibt. Galater 2, die Verse 19 bis 20. Da heißt es: Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Über diese beiden Verse lohnt es sich einmal in einer stillen Minute, ist zu wenig, in einer stillen Stunde mal drüber nachzudenken. Was heißt das hier? Darauf können wir jetzt nicht näher eingehen, wobei meine Predigt geht schon in die Richtung. Aber nehmt euch diesen Text ruhig mal mit in eure persönliche stille Zeit. Ist das das, was du als Kind Gottes lebst? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mit den Kindern könnte man das vielleicht jetzt ein bisschen gegenständlich machen. Wir haben auf dem Dachboden oben eine ganze Menge Tierkostüme, unter anderem ein Löwe. Da war ich auch schon drin in diesem Kostüm. Und wenn ich das anhabe, wäre jetzt vielleicht eine coole Idee für den Gottesdienst gewesen, aber das dauert dann zu lange mit An- und Ausziehen. Aber dann sieht man nichts mehr von Georg. Dann sieht man nur noch diesen Löwen. Und so könnte man das auch mit anderen Figuren machen. Man ist völlig verschwunden in der Person oder in der Gestalt, in der man sich befindet. Und ich glaube, Kinder würden das an der Stelle gut begreifen. Und ich weiß nicht, ob uns Erwachsenen das auch so einleuchtend ist. Genau das will Paulus jetzt den Kolossern deutlich machen, wenn ihr sagt, so wie ihr den Christus angenommen habt, an anderer Stelle spricht er auch von angezogen habt, so wandelt in ihm. Er sagt an dieser Stelle nicht, wandelt ihm nach. Das gilt auch. Er gebraucht diese Begriffe wechselseitig. Aber in unserem Text sagt er, so wandelt in ihm. Das bedeutet doch letztendlich, man sieht nur noch Christus. Man sieht nicht den Georg in seinem Verhalten, in seinem Reden, in seinem Denken. Man erlebt Christus pur, durch und durch, immer und immer und immer wieder. Und natürlich, hier kommen wir an den Punkt, denkt nochmal an die beiden Gläser, eins voll, eins nur so ein bisschen, dieses schon jetzt und dieses noch nicht. Wir sind immer noch auf dem Weg, wo wir merken, ja, es gibt Situationen, da gelingt das. Da kommt Christus zum Tragen. Und der Georg kann sich zurücknehmen. Und dann gibt es Situationen, da will der Georg wieder nach vorne. Da wird vielleicht der Kopf geluft und dann will man selber wieder sich darstellen, seine Rechte durchsetzen, für seine Ansichten kämpfen und was auch immer. Also ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden an diesem Bild. Paulus, wie gesagt, skizziert ein völlig anderes Bild als das, was wir eben in dieser Filmgeschichte kurz gehört haben, was ja eine wahre Begebenheit darstellt. Schon in Kapitel 1, 27 schreibt Paulus davon, Christus lebt in uns. Da bezieht er sich auf die Gemeinde in Kolossä. Und er schreibt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber Paulus hat, wie gesagt, kein Problem, es umgekehrt zu formulieren. Lebt nun in Christus. Und darum soll es heute Morgen gehen. Überragend, ein Leben in Christus. Aber wie sollen wir uns jetzt dieses Leben konkret vorstellen? Was macht so ein Leben aus? Wo setzt es den entscheidenden Unterschied? Was heißt es denn ganz konkret, unser ganzes Verhalten und Denken an Jesus auszurichten, sodass, wenn andere Menschen mit uns zu tun haben, natürlich noch den Georg vor Augen haben, wie er aussieht, und trotzdem merken, hoppla, da kommt jemand anders zum Vorschein. Da spricht Christus. In diesem Verhalten kommt Christus zum Ausdruck. Das ist das, was ich mir wünsche und was ich mir auch für euch wünsche, die ihr Jesus nachfolgt. Und Paulus gibt in unserem Abschnitt den Kolossern einige Anhaltspunkte. Und die möchte ich mit euch einfach jetzt mal kurz Schritt für Schritt durchgehen. Ein Leben in Christus bedeutet ein Leben in enger Verbundenheit mit ihm, ist ja klar. Und Paulus gebraucht in dem Vers 7, 7a, zwei Bilder, um diese Verbundenheit vielleicht noch etwas deutlicher zu beschreiben. Er schreibt von einem gewurzelt oder verwurzelt in ihm, in Christus zu sein. Nun, ich denke, das Bild eines Baumes ist hier nicht weit entfernt. Das haben wir, glaube ich, vor Augen. Das hatten die Zuhörer oder Empfänger des Briefes damals auch. Ein Bild vom Baum, der tiefe Wurzeln in die Erde gräbt, um an die Nährstoffe heranzukommen. Und genau so sollen und müssen wir in Christus, in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit ihm verwurzelt sein. Johannes gebraucht in seinem Evangelium und auch in seinen Briefen einen ganz besonderen Ausdruck, um das deutlich zu machen, nämlich in ihm bleiben. Und ein anderes Bild, was sehr ähnlich ist, ist das Bild vom Weinstock in Johannes 15, was er dort skizziert. Und wo Jesus selber sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Aber getrennt von mir, losgelöst, könnt ihr nichts tun. Also genau das will, glaube ich, Paulus in diesem Verwurzeltsein in Christus auch zum Ausdruck machen. Diese ganz enge Verbundenheit und Anbindung an unseren Herrn. Und auch wenn ich mich da ständig wiederhole, das geht eben nur da, wo wir diese Verbundenheit leben, indem wir sein Wort betrachten. So wie heute Morgen hier, aber auch zu Hause. Dass wir in Gottes Wort zu Hause werden und dort immer mehr von der Herrlichkeit unseres Herrn in uns aufnehmen. Das zweite Bild, auferbaut in ihm, eigentlich heißt es hier wörtlich auferbaut werdend. Also hier wird ein Prozess beschrieben, der auch passiv formuliert ist. Ein Bild vom Haus, das auf einem guten, soliden Fundament steht. Und genau so soll auch eben Jesus unser Fundament für unser Glauben und für unser Leben sein. Paulus benutzt dieses Bild noch sehr ausführlicher, zum Beispiel im ersten Korintherbrief, wo er einfach da auch nochmal deutlich macht, dass Jesus das alleinige Fundament unseres Lebens sein darf. Auch das einzige Fundament der Gemeinde, das versteht sich von selbst. Und Paulus ergänzt dies noch mit einem dritten ermutigenden Hinweis, wo er nämlich sagt, und gefestigt werdend im Glauben, auch hier ist wörtlich dieser prozesshafte und passive Ausdruck. Und beides, dieses auferbaut werdend und gefestigt werdend im Glauben, weist uns darauf hin, dass es nicht etwas ist, was wir jetzt irgendwie selber hinbekommen müssen. Jetzt hat Jesus das Fundament und jetzt müssen wir eben zuschauen. Nein, Gott selber ist in uns und durch Jesus am Werk, um eben uns aufzubauen, um im Glauben zu wachsen, um in der Erkenntnis seines Willens, das war ein Text vor ein paar Wochen, zu wachsen. Hier dürfen wir wissen, dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Und dann ein zweiter Punkt. Das Leben in ihm ist ein Leben voller Dankbarkeit. Nun, man kann sich sicher darüber streiten, ob diesen zweiten Halbsatz, ich habe nämlich das aus dem Vers 7b, ob diesem Halbsatz ein ganzer Unterpunkt zusteht oder ob man das nicht anders hätte verpacken können und müssen. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, weil der Aspekt der Dankbarkeit bei Paulus einen sehr großen Rahmen einnimmt, auch hier im Kolosserbrief. Kapitel 1,3, 1,12, 3,15, 3,17, 4,2 und hier. Immer wieder macht er deutlich, wie wichtig es ihm selber ist, eine dankbare Haltung zu leben, auch gerade in seinem Gebetsleben, aber auch andere, in dem Fall eben die Kolosser und uns, deutlich zu machen, wie wesentlich es ist, eine dankbare Lebenshaltung zu pflegen. Wenn wir das Gesamtgemälde von Paulus betrachten, was er über Jesus skizziert hat, ich hoffe, ihr habt das noch vor Augen, dann können wir im Grunde genommen gar nicht anders, als zu staunen und in Dankbarkeit auszubrechen. Ob das jetzt laut geschieht, ob wir eher so zu den Extrovertierten gehören oder ob wir das eher so mit uns innerlich drin machen. Aber irgendwo muss etwas an Emotionen zum Ausdruck kommen. Also wenn wir so Texte lesen, wie unseren Text oder auch schon andere Texte. Rudi hat ja auch schon aus Kapitel 1, Vers 13 zitiert. Das kann man doch nicht einfach so lesen, so, ja, stimmt. Er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet, ja, schön. Und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, ja. Aha. Also ich hoffe nicht, dass wir so die Bibel lesen, auch wenn wir denken, na gut, den Text habe ich schon mehrfach gelesen. Das muss einen doch förmlich anspringen und neu und immer wieder neu dahin bringen, Jesus Danke zu sagen. Für das, was ich in keinem Fall verdient habe. Überfließend soll dieser Dank sein, auch das wird hier deutlich überströmend darin. Denn er füllt ja schließlich auch unseren Becher jeden Tag so, dass er überfließt. Psalm 23. Tag für Tag leben wir. Vielleicht nicht in Saus und Braus, zumindest nicht, wenn wir die Bilder im Kopf haben von Leonardo DiCaprio in dem besagten Film. Aber von Gottes Güte und Freundlichkeit, von seiner Gnade und Vergebungsbereitschaft, von seinem Schutz und seiner Leitung, seiner umfassenden Fürsorge. Und ein dankbares Leben ist zugleich auch ein zufriedenes Leben. Vielleicht ist Dankbarkeit gerade der Schlüssel zur Zufriedenheit. Wir denken vielleicht viel zu oft an das, was uns scheinbar fehlt, als an das, was wir tatsächlich haben. Miri, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert von unseren beiden Enkeln. Der Sam wurde vorgestern 2 Jahre und unser Aaron 6. Und die ganzen letzten Tage waren im Grunde genommen schon voll von tollen Sachen, die wir mit den Jungs, gerade auch mit Aaron, das ist ja der Große, der ist 6 geworden, mit ihm gemacht haben. Und die Tante Sarah hat sich ins Zeug gelegt und hat Ausflüge gemacht und. Und unser Aaron, heute Morgen, die Miri kam runter, schon ein bisschen verzweifelt. Da war er so unzufrieden, was er doch noch alles hätte machen wollen und was er gerne noch an Geschenken bekommen hätte, obwohl er schon so viel gehabt hat. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht meinen Enkelsohn an dieser Stelle in die Pfanne hauen. Ich glaube, das ist unser menschliches Problem. Wir merken manchmal gar nicht die Freundlichkeiten Gottes, weil wir all die Dinge sehen, die wir auch noch gerne gehabt hätten, aber eben nicht bekommen haben. So sind wir Menschen. Wir vergessen darüber die Güte Gottes, die sich in Form von Tante Sarah und Opa Georg und Oma Rita und Mama Miriam und Papa Andreas und wem auch immer über einen ergießt. So sind wir Menschen. Aber ich glaube, wir können uns einüben in ein Leben von Dankbarkeit und damit auch dahin kommen, ein zufriedenes Leben zu haben, auch da, wo man sicherlich eine Liste aufführen könnte von Sachen, die man nicht hat, die man auch vielleicht gerne hätte, gerne mal erleben würde, wo man gerne mal in Urlaub hinfahren würde, es aber nicht ist. Und trotzdem sagen kann, Herr, das wäre zwar nicht schlecht, aber ich brauche das ehrlich gesagt doch nicht. Du hast mich mit so vielen anderen schönen Dingen beschenkt. Und dafür will ich dankbar sein. Und jetzt haben wir noch gar nicht mal von den geistlichen Segnungen gesprochen, sondern jetzt bin ich erstmal bei diesen profanen, weltlichen Dingen stehen geblieben. Und noch eins, das führt uns gleich zum nächsten Punkt über. Undankbarkeit und Unzufriedenheit machen absolut anfällig für Verführung. Ist uns das klar? Da, wo wir undankbar werden über die reiche Fülle Gottes, wo wir unzufrieden werden, da werden wir anfällig für die verlockenden Angebote, die noch rechts und links auf uns zukommen. Ja, Christus ist ja schön und gut, aber weißt du, um so richtig einzutauchen in die Fülle Gottes, in die Fülle des Christus, da brauchst du noch jenes und dieses und jenen Gedankengang und jene Philosophie und beschäftige dich mal hiermit. Das sind Dinge, die an die Kolosser herangetragen worden sind. Und wollen wir denen nicht grundsätzlich Undankbarkeit und Unzufriedenheit unterstellen, aber zumindest macht Paulus hier etwas deutlich. Also wenn ich in Jesus wandle, dann brauche ich nicht mehr über die Nachbarzäune zu schielen, um nach besseren Früchten Ausschau zu halten, weil ich die besten habe, bei mir selber, in ihm. In ihm ist nämlich die Fülle Gottes leibhaftig vorhanden. Diesen Text, der kommt ja auch an einer anderen Stelle, ist ja schon vorgekommen, aber auch hier nochmal in den Versen 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet oder zur Fülle gebracht in ihm, in Christus. Und damit kommen wir zu dem besagten nächsten Punkt. Ich habe lange überlegt, wie ich den formuliere. Ich habe geschrieben, wachsam, aber Christusbewusst. Ich hätte ja auch selbstbewusst reinschreiben können, aber das wäre wahrscheinlich bei dem einen oder anderen falsch angekommen. Ich glaube, dass wir Christen ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag legen dürfen, weil wir uns auf Christus beziehen und nicht auf uns. Um dieser Unsicherheit oder diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, habe ich es gleich so formuliert, wachsam, aber Christusbewusst. Wir dürfen Christusbewusst sein. Gerade da, wo andere Leute auf uns zukommen wollen, vielleicht noch so mit einem milden Lächeln, ja, der weiß es halt nicht besser, der geht da in diese komische Freikirche oder der liest jeden Tag in der Bibel. Aber du, es gibt da auch noch was anderes. Der Reichtum der Religionen, von dem man doch profitieren kann. Der Reichtum der Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Wer möchte nicht gerne weise sein? Und ähnliches mehr, esoterisches Gedankengut, was ja auch zur damaligen Zeit schon auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten ausgebreitet wurde. All das ist eben auch an die Kolosser herangetragen worden. Weiß ich, wie es euch geht, ich bekomme ständig Mails mit verlockenden Angeboten. Ständig teilt mir irgendjemand mit, Edeka, Real, Amazon und wer auch immer, dass ich gewonnen habe, einen Gutschein, 500 Euro. Und dann braucht man im Grunde genommen nur noch die Mail aufmachen und auf entsprechende Links zu klicken. Und schon ist mir gar nicht mehr weit von diesem wunderbaren Gewinn entfernt. Ich habe bisher die immer mit einem Lächeln auf den Lippen löschen können, weil ich genau weiß, das ist Quatsch, das ist Fake. Die wollen sich beschenken, indem sie irgendwie an meine Daten rankommen oder irgendein Virus auf meinem Computer installieren wollen. Da ist niemand, der mir was Gutes tun will, also in dieser Beziehung. Es gibt genügend Leute, die mir was Gutes tun wollen. Aber diese Leute nicht. Und ich möchte auch euch warnen, wenn ihr also solche verlockenden Mails bekommt, am besten gleich löschen. Und auch in Kolossee trieben Betrüger ihr Unwesen. Die mussten es aber noch ein bisschen anders machen, weil das Internet noch nicht erfunden war. Ja? diese Fülle, von der ihr da so sprecht und diskutiert in Christus, die ist nur mit zusätzlichem Wissen, mit einer zusätzlichen besonderen Weisheit, mit zusätzlichen geheimen Zugängen zu erhalten, zu intensivieren, zu stärken, zu vermehren, wie immer man das hier an dieser Stelle noch zum Ausdruck bringen möchte. Und vor diesen Irrlehrern warnt Paulus: Seid auf der Hut, seht euch vor, habt Acht. Hier treiben Betrüger ihr Werk. Was die wollen, steht auch im Text. Sie wollen nämlich berauben, oder in manchen Übersetzungen von euch steht auch gefangen nehmen. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Nämlich sie wollen euch beherrschen. Also die Freiheit, die ihr in Christus bekommen habt, euch wieder nehmen, entziehen oder zumindest einschränken. Wir werden in 2 Wochen einen weiteren Text uns anschauen, wo Paulus auf diese Thematik etwas näher eingeht. Von daher beschränke mich hier. Aber er macht an dieser Stelle auch deutlich, auch alle gottfeindlichen Mächte, das hat er ja auch schon in Kapitel 1 deutlich gemacht, und Kräfte unterstehen Jesus und müssen sich letztlich ihm und seiner Autorität beugen. Und wisst ihr, so steht es nicht im Text drin, aber so stelle ich mir das vor, sagt der Apostel Paulus den Kolossern noch uns, über diese billigen Ersatzprodukte, die euch da angeboten werden, da müsstet ihr eigentlich lachen. Sie bringen menschliches Gedankengut, menschliche Weisheit. Was habt ihr? Ihr habt die Offenbarung des lebendigen Schöpfergottes. Wollt ihr tauschen? Niemals. Sie legen Wert auf die Grundsätze einer gefallenen Welt. Siehe an dieser Stelle auch den Zeitgeist, dem so viele Menschen auch heute nachlaufen. Wir aber, sagt Paulus, erhalten Einblick in den Willen Gottes für unser Leben. Was für ein Unterschied. Letztlich bieten sie nur, und der Begriff ist sehr interessant, leeren Betrug an. Paulus wählt an dieser Stelle ganz bewusst die doppelte Negation. Also Betrug reicht schon, aber der Betrug ist leer. Da es eben nicht Christusgemäß ist, sondern von Christus wegbringt. Aber gerade in ihm und nur in ihm gibt es eben diese besagte Fülle. Und hier an dieser Stelle vielleicht nochmal etwas innehalten und nochmal jeder für sich überlegen, was bedeutet Vers 9 für dich, wenn wir in Christus leben. Wenn wir den Vers nochmal uns kurz anschauen. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus. Und wenn es von uns heißt, wir leben in ihm. Sind wir dann von dieser Fülle entfernt? Wir sind direkt dran. Die Quelle, der Ursprung, der Ausgangspunkt dieser Fülle ist in Christus. Und dann ein letzter Punkt. Wenn wir in Christus leben wollen und uns überlegen, ja, was kann uns dabei helfen? Wie können wir das ein bisschen mit Fleisch füllen? Dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir eine Erinnerungskultur pflegen bezüglich der geistlichen Realitäten. Und das erwähnt Paulus nochmal in den Versen 11 bis 15. Im Psalm 103, Vers 2 gibt es ja diese ganz schöne Aussage: Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann werden einige Dinge aufgezählt. Vergiss nicht Gottes Wohltaten und sein Rettungshandeln in deinem Leben. Ich glaube, genau darum geht es Paulus, wenn er hier und auch in seinen anderen Briefen sich immer wieder wiederholend uns Jesu Erlösungswerk vor Augen stellt. Ich glaube, manchmal haben Rudi und ich Schwierigkeiten in der Predigtvorbereitung, weil wir den Eindruck haben, das haben wir doch erst vor kurzem in der Predigt gesagt. Weil da ähnliche Formulierungen, vielleicht nicht ganz gleich, vielleicht die Aspekte ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man zum Gottesdienst kommen will, Evangelium hören will, dann kann man ja nicht sagen, so bei jedem Gottesdienst bekomme ich jetzt ein neues Evangelium vorgesetzt, eine neue Erkenntnis, die ich mit nach Hause nehme. Ich meine, ich hoffe schon, dass wir in der Erkenntnis wachsen, aber das Evangelium besteht doch im Grunde genommen immer wieder aus den gleichen geistlichen Realitäten und Wahrheiten, die wir aber immer wieder uns wiederholt zusprechen müssen, weil wir so vergessliche Menschen sind, weil wir dann plötzlich doch merken, hoppla, da drüben sieht doch nicht so schlecht aus. Vielleicht sollte ich mal da rübergehen und mich an den Kirchen im Nachbarsgarten gütlich tun, weil die in meinem eigenen vielleicht doch nicht so gut sind. Also verzeiht es auch mir an dieser Stelle, wenn manche Dinge in den letzten Predigten auch schon erwähnt worden sind. Man kommt einfach nicht drum herum und Paulus hat wahrscheinlich das gleiche Problem mit den Kolossern gehabt, wenn er bestimmte Dinge, die mit dem Erlösungswerk Jesu zu tun haben, mehrfach in seinem Brief erwähnt. Sicherlich eingebettet in etwas unterschiedliche Aussagen. Der Anteil an seiner überfließenden Fülle hat hier auf jeden Fall seine Grundlage in dem, was er nun beschreibt. Und er sagt als erstes, in ihm, in Christus, seid ihr beschnitten worden. Nun, da schlucken wir erstmal. Die Beschneidung, so wissen die Bibelkenner des Alten Testaments, war ja ein Bundeszeichen des Volkes Israel. Und dabei wurde die Vorhaut der männlichen Israeliten beschnitten. Paulus macht in unserem Text aber sehr deutlich, dass es hier nicht um ein äußeres Zeichen der Beziehung zu Gott geht, sondern um eine geistliche Erfahrung. Ich blieb vor 2 Tagen meiner stillen Zeit in Jeremia 9. Im letzten Vers blieb ich ein bisschen hängen. Und da heißt es sinngemäß, alle Nationen sind unbeschnitten und das Volk Israel ist unbeschnittenen Herzens. Fand ich ganz interessant. Klar, alle Nationen drumherum hatten diese Beschneidung nicht, Israel als Bundeszeichen von Gott. Aber von denen heißt es, und ihr seid zwar am Körper, also die Männer jetzt, beschnitten, aber im Grunde genommen seid ihr unbeschnitten, unbeschnittenen Herzens. Und ich glaube, darauf will Paulus hier raus. Es geht ihm nicht um eine körperliche Beschneidung, das macht der Text auch deutlich, sondern er will deutlich machen, auch wenn das hier nicht konkret mit dem Herzen im Text steht, aber es geht um die Beschneidung des Herzens. Es geht darum, dass sie sich bewusst machen sollen, was geschehen ist, als die Gnade Gottes in Form von Jesus in ihr Leben getreten ist. Was geschehen ist, als sie die Botschaft vom Kreuz gehört haben, dass nämlich sie, als sie das angenommen haben, der Sünde gestorben sind. Der alte Mensch, das alte fleischliche Leben, sagt Paulus auch, wurde abgelegt. Und das geschah bei der Bekehrung und Wiedergeburt als ein beginnender Prozess. Darauf will er hier deutlich machen. Und als zweites sagt er, mit ihm, mit Christus, immer wieder mit ihm oder in ihm, seid ihr begraben worden. Und er erinnert sie dabei an ihre Taufe. Die Taufe als eine symbolhafte Handlung, wo das Taufbecken oder auch der Fluss oder der See, je nachdem, wo die Leute damals getauft worden sind, als offenes Grab dargestellt wird. Und Paulus beschreibt das im Römerbrief sehr, sehr deutlich, Römer 6, die Verse 3 bis 5, dass in diesem Taufgeschehen wir begraben werden in Christi Tod und mit ihm auferweckt werden, wenn wir rauskommen zu einem neuen Leben in ihm. Und das nennt er gleich als drittes, in ihm mit auferweckt. Das gehört zur zweiten Seite dieser gleichen Sache dazu. Jesu Auferweckung garantiert auch unsere Auferweckung. Aber bereits beim Hinaufsteigen aus dem Taufbecken dürfen wir aus seiner Auferstehungskraft leben, eben in ihm leben. Und ein nächstes kommt dazu, mit ihm seid ihr lebendig gemacht worden. Also diese Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckte, hat auch uns mit ihm lebendig gemacht. Gott selber stellt uns seine Kraft zur Verfügung. Und ohne ihn bleiben Menschen tot. In ihren Vergehungen, in ihrer Schuld, in ihrer Sünde, in ihrer Abkehr von Gott. Und unser Leben, das der Kolosser und auch uns, sobald du Jesus als deinen Erretter angenommen hast, unser Leben hat aber Christus zunächst den Tod gebracht. Unser Leben hat ihn den Tod gebracht. Der Schuldschein, der hier in unserem Text beschrieben steht, wörtlich bedeutet das die Handschrift. Also das, was Gott gegen uns in der Hand hatte, sozusagen belastendes Material, war immens. Es gibt hier bei den Auslegern verschiedene Deutungen dieser Passage. Manche weisen auf die 10 Gebote hin, da wo Gott selber diese Handschrift in den Dekalog hineingeschrieben hat. Andere sagen, bringen das Bild des Schuldscheins der damaligen Welt zum Ausdruck, wo also die Leute, die Schulden bei jemandem hatte, das aufschreiben mussten oder aufgeschrieben bekamen und sie mussten dann mit der Unterschrift bestätigen, jawohl, diese Schuld habe ich. Und dieser Schuldschein wurde eben dem Gläubiger übergeben und so wusste man, man steht in dieser Schuld. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass so ein Schuldschein, der hat sich bei jedem von uns, übrigens auch bei denen, die noch keine Kinder Gottes sind und die heute hier im Gottesdienst sitzen oder zu Hause, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann existiert auch bei dir noch dieser Schuldschein und der ist immens. Das sind keine 15 Euro für zu schnelles Fahren in der 30er-Zone, die ich letzte Woche bezahlen musste. War froh, dass es nicht mehr war. Das ist auch kein Bußgeldbescheid über ein paar hundert Euro, die einem dann schon anfangen, richtig weh zu tun, sondern es ist eine Schuld, die unbezahlbar ist. Stell dir mal vor, du würdest einen Brief bekommen, von wem auch immer. Und du würdest feststellen, das ist ein behördliches Dokument und da würde drin stehen, du hast 5 Millionen Schulden, die du doch bitte gerne zurückzuzahlen hast, jetzt in der nächsten Zeit. Also ich denke, du würdest das zerreißen, Briefkopf schmeißen, genauso eine Fake-Geschichte wie die Mails. Aber jetzt überlegen wir mal und setzen diese 5 Millionen nochmal potenziert höher. Das ist die Schuld, die uns Menschen, die dich und mich von einem heiligen Gott trennt. Und dieser Schuldschein existiert, der ist real. Und im Grunde genommen, auch wenn der ein oder andere das vielleicht nicht für bare Münze halten will, im Grunde genommen muss der Mensch zugeben, jawohl, das ist meine Schuld. Ich kann sie nicht bezahlen. Es gibt im Neuen Testament eine schöne Gleichnisgeschichte, wo Jesus diesen Gedanken aufgreift, aber das führt jetzt auch zu weit. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Diese Handschrift, die gegen uns stand, wo wir selber zugeben mussten, jawohl, das stimmt, die nimmt Christus mit ans Kreuz. Und dort wird sie mit ihm angeschlagen. Und in unserem Text wird ja deutlich, dass diese Schuld gelöscht wird. Gott wird sie nicht mehr vorkramen und dir hinhalten, wie wir Menschen das manchmal machen, wenn Schuld vergeben ist. Da, wo du bereit bist, dich von Jesus retten zu lassen, ist all diese Schuld, diese immense Schuld, die du niemals hättest selber begleichen können, weg. Frei. Aus unserer Mitte fortgeschafft. Das uns von Gott Trennende hat er beseitigt. Und dann ein letztes. In ihm hielt Gott den Triumph über alle gottfeindlichen Mächte, die sich ja auch gegen uns als seine Nachfolger noch stellen wollen und die uns früher vom Heil in Christus abgehalten haben. Paulus argumentiert hier also auch gegen alle Ängste vor dämonischen und gottfeindlichen Mächten, mit denen die Irrlehrer eventuell zur damaligen Zeit auch spekulierten. Übrigens, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, macht aber ebenso offen für Verführung. Und zu bedenken ist hier an dieser Stelle aber auch, dass Satan selbst uns diesen Schuldschein immer wieder vor Augen halten will, gegen uns geltend machen will, schreibt die gute Nachricht. Ja, Schuldner sind erpressbar. Aber wie dürfen wir damit umgehen? Wir dürfen wissen, alles bezahlt. Ein für alle Mal habe ich nichts mehr mit zu tun. Wir dürfen uns immer wieder neu über die Gnade und den Sieg Gottes in seinem Sohn freuen und diesen Sieg aber auch für uns persönlich in Anspruch nehmen. Das bedeutet Leben in ihm. Diesen Anteil, den wir in ihm an all diesen geistlichen Schätzen und Realitäten haben, sie auch bewusst in Anspruch nehmen. Er hat selbst alle Feinde in Christus entmachtet, entwaffnet. Sie stellen absolut keine reale Bedrohung mehr dar. Ein Leben mit Jesus bedeutet auch ein Leben, zumindest geistlich gesehen, in Sicherheit und Geborgenheit. Und dann ein letztes noch, dieses Bild vom Triumphzug. Nun, die Kolosser kannten das. Und in der damaligen Welt, wo die Römer ja das Sagen hatten, war sicherlich das auch in aller Munde, auch wenn vielleicht noch nicht alle Einwohner von Kolossä so etwas selber mal miterlebt haben. Aber normalerweise war es so, wenn ein römischer Feldherr eine besonders wichtige Schlacht errungen hatte, dann wurde ihm erlaubt, in Rom einzuziehen unter Fanfaren. Eine riesige Parade, die Soldaten vorne weg. Und hinten kamen dann die Gefangenen, die Sklaven, die besiegten Könige und Fürsten in einer demütigenden Darstellung, teilweise entblößt. Und die Leute an den Seiten, die jubelten dem Eroberer zu. Und dieses Bild hat Paulus, glaube ich, hier ganz bewusst gewählt, um deutlich zu machen, Jesus hat all diese gottfeindlichen Mächte, die dämonischen Mächte, entwaffnet und wie in einem Triumphzug umhergeführt zur Ehre Gottes. Aber auch um uns wissen zu lassen, sie stellen keine Bedrohung mehr dar. Aber dann habe ich euch zum Abschluss noch einen anderen Text mitgebracht. Gott aber sei Dank, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Moment mal, gerade eben habe ich gesagt, da wurden die Gefangenen in einer demütigenden Haltung durch Rom geführt oder durch sonst eine eroberte Stadt, wie auch immer. Und jetzt sagt er, der uns, also es ist deutlich, die Korinther, aber eben auch Menschen, die an Jesus glauben, uns im Triumphzug umhergeführt hat. Und er beginnt den Satz aber mit Gott aber sei Dank. Ich glaube, hier muss Paulus einen etwas anderen Aspekt vor Augen haben. Diesmal sind wir es, die im Triumphzug umhergeführt werden, zur Ehre Gottes, aber nicht als besiegte Feinde, sondern als befreite Gefangene, die nun zu seinem Volk gehören, die uns die wir uns freuen dürfen, dass nun wir zu denen gehören, die eben aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet worden sind, in das Reich des Sohnes seiner Liebe gestellt worden sind. Und wir dürfen mit triumphieren, mit jubeln, weil er uns in einer besonderen Weise präsentiert und darstellt. Nicht um uns bloßzustellen, sondern um deutlich zu machen, wir sind wieder dort, wo wir hingehören. Im Reich des Königs, in seinem Machtbereich, unter seiner Herrschaft. Ich glaube, wohl nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung wird jemals in der Lage sein, ein Leben in Saus und Braus zu führen. Und ein Wolf der Wall Street zu werden, ich hoffe, das ist am Anfang deutlich geworden, ist absolut nicht empfehlenswert. Aber wie wäre es mit einem Schaf? Mit einem Schaf des guten Hirten. Diese Möglichkeit steht jedem Bewohner dieses Planeten offen. Und damit ein Leben, das Anteil haben kann an seiner überragenden Fülle. Und Paulus weist die Kolosser und uns genau darauf hin. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland kennengelernt hast, dann hast du dieses Leben bereits in der engen Verbindung mit ihm. Amen.